Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe im Gespräch begeben wir uns heute mit Thomas Sander auf eine musikalische Entdeckungsreise. Der Konzertpädagoge und Kulturvermittler macht in seinen Festival-Previews im Forum Wissen neugierig und hellhörig für die internationalen Händel-Festspiele, besondere Konzerte und Kompositionen.
Herr Sander, Sie geben mit Ihren Festival-Previews an drei Abenden schon mal Einblick in besondere Konzerterlebnisse. Nun ist dieses Festival ja ein einziges riesengroßes Konzerterlebnis. Wie findet man da einen roten Faden zwischen all den Highlights und den kleinen Preziosen, die sich da so verstecken? Wie sind Sie da vorgegangen jetzt so beim Nachdenken, was erzähle ich den Menschen über die Oper, die Konzerte, das Oratorium?
So einfach es sich anhören mag, aber es ist tatsächlich so, dass der rote Faden immer die Musik selbst ist. Also es ist interessant zu wissen, wann ein Stück entstanden ist. Es ist entstanden im Jahre 1731 oder 52 oder wie auch immer. Das sind alles Dinge, für die kann man sich interessieren. Man kann sich dafür interessieren, welchen Erfolg es beim Publikum hatte. Man kann die Handlung einer Geschichte erzählen. Das kann man aber auch irgendwo nachlesen. Und man kann, sagen wir mal, eine Fülle von Literatur dazu beibemühen, um sich da ein bisschen weiterzubilden. Das, mit Verlaub, interessiert weniger. Also interessant finde ich die Frage, was ist an der Musik so aufregend? Und was ist an der Musik so spannend? Und warum reagieren wir auf manche Szenen, auf manche musikalischen Abschnitte, auf manche musikalischen Wendungen? Sagen wir mal, auf die ganze musikalische Rhetorik, auf die ganze Sprache, die Händel uns bietet, so oder wieder anders. Und das wird im Vordergrund stehen bei allen drei Vorträgen.
Am ersten Abend widmen Sie sich ja so den beiden zentralen Ereignissen, den sogenannten Highlights, zum einen der Oper Tamerlano und dann dem Oratorium Solomon. Was hat Sie bei Tamerlano angesprochen zu sagen? Dem Faden folge ich jetzt mal und dann gucken wir mal, was sich da alles musikalisch, dramatisch, gedanklich vermittelt.
Also mich selbst hat bei Tamerlano besonders angesprochen, dass er gegen Ende der Oper anfängt, in einem anderen musikalischen Stil zu schreiben, wie er es bis dato getan hat. Also die Barockzeit, auch bei Händel, lebt ja von diesem eigentlich sich wiederholenden Muster, cum granosalis natürlich, aber von dem Muster Rezitativ und Arie. Also sie haben ein Rezitativ, eine Art Sprechgesang, da können sie die Handlung befördern, sie bekommen erzählt, wer was plant, wer was gemacht hat, ob die Amme das Kind schon in Sicherheit gebracht hat, ob der Heerrufer vor den Toren steht oder wie auch immer, das können sie da erfahren. Und dann gibt es eine Arie, die einen bestimmten Affekt abbildet. Das heißt, die Reaktion auf das, was wir erzählt bekommen, der sogenannte, sagen wir, emotionale Gehalt, wird in den Arien transportiert. Also sie haben Rache, Liebe, Hoffnung, Verzweiflung, alle möglichen Gefühlsebenen werden in Arien verhandelt. Und Händel durchbricht dieses Schema, das er lange genug selbst bedient und auch übrigens nach Tamerlano noch weiter bedienen wird, aber zugunsten der dramatischen Erzählung, in der Weise, dass er dieses Schema der Da Capo-Arie ruhen lässt, gewissermaßen. Also die Da Capo-Arie, die ABA-Form hat, wo also ein Teil A kommt, dann ein Teil B und dann der Teil A nochmal wiederholt wird, allerdings mit Verzierungen und mit der Aufgabe für den Solisten, da seine Fähigkeiten deutlich zu zeigen. Dieses Muster wird von Händel an dieser Stelle beiseite gelassen. Und diese berühmte Szene, wo man gewissermaßen einen einen Suizid auf der Bühne begeht und dabei sein kann, wenn Bayazet keinen Ausweg mehr sieht, außer sich selbst das Leben zu nehmen, der wird mit anderen musikalischen Mitteln von Händel behandelt als üblich. Das hat mich sehr interessiert und deswegen werde ich versuchen, dem Publikum zu zeigen, was musikalisch passiert. Ja, also wie gesagt, die blanke Handlung können Sie nachlesen, aber wie das sich musikalisch äußert, das wollen wir mal etwas näher anschauen.
Man hat ja quasi zwei Prototypen von Machtmenschen, die
ja, unbedingt
total gnadenlos gucken, dass sie ihre Freunde absichern und ihren Kreis noch ein bisschen anfüttern mit weiteren Ländern, Nationen, die sie sich einverleiben können. Und das zeigt ja dann in dem Moment bei Bayazet, das ist sozusagen die formale und die traditionelle oder prototypische Rolle aufgebrochen wird. Und da ja Händel eigentlich ein Meister im Einfärben musikalisch von Emotionen ist, kommt da sozusagen das Innenleben nach draußen. Also nicht nur Hardcore, das ist auch ein Mensch mit Gefühlen.
Ja, mich hat immer interessiert, und das ist auch diesmal so, natürlich, wie man diese charakterlichen Dispositionen oder die Verfasstheiten innerhalb bestimmter Situationen musikalisch abbildet, wie Händel das macht. Das heißt, wir bleiben schon an der Musik und schauen, die beiden Rivalen, also Tamerlano und Bayazet, das sind natürlich, wie Sie sagen, Machtmenschen. Und trotzdem, gleichwohl, sind sie unterschiedlicher Natur. Das sieht man an den Arien des Tamerlano, die fast alle schnell sind. Die sind gleichförmiger. Das heißt, der Zuschnitt der Charakterisierung ist einfacher als der bei Bayazet, der vielschichtiger ist und abgründiger ist und facettenreicher ist, weil er natürlich durch die Bindung an seine Tochter noch andere Ebenen hat, auf denen er handeln muss. Also das heißt, was bedeutet das, wenn man das weiß, für Takt, für Rhythmus, für Betonung, für Tempo, für eigentlich alle musikalischen Parameter, die es gibt. Was macht die Musik aus und worauf reagieren wir als Zuschauer, als Publikum, die jetzt da sitzen und sagen, warum spricht mich das an, wie ich es eingangs sagte?
Das heißt, Sie vermitteln quasi einen Weg des sich Hineinhörens und des Vertiefens von musikalischen Eindrücken, die man wahrnimmt, die man sozusagen dann auch dechiffrieren lernt.
Ja, richtig. Und das ist im Grunde genommen so, dass natürlich das, was der Text bietet, was die Handlung bietet, ein sozusagen akustisches Pendant braucht. Also eine Ebene, auf der wir nicht nur lesen und sehen, sondern eben auch hören. Und mit welchen Mitteln geschieht das?
Dass man quasi über das Hören, den Klang, die Melodie, die Kontraste, das rhythmische Geflecht an das rankommt, was sozusagen nicht anders ausdrückbar ist, weil es dafür keine Worte gibt.
Ja, so kann man das sicher sagen. Und wie gesagt, das ist ja auch ein signifikanter Unterschied zum Sprechtheater, weil Sie hier noch eine Ebene zusätzlich haben, mit der Sie die Dinge abbilden können, die Sie zeigen wollen.
Die das ganze Schauspiel noch ein bisschen komplizierter macht, weil man auf mehreren Ebenen gucken, hören, beobachten, sinnieren kann, rätseln, vermuten. Solomon ist ja dann ein strahlendes Prachtgebilde von einem Herrscher und einem politischen Klima, wo eine Jubelarie und ein Jubelkommentar auf den nächsten folgt. Das Kontrastprogramm, ganz extrem.
Was mich interessiert hat, beziehungsweise was mich sehr charmiert hat und angesprochen hat, war der Satz des englischen Händel-Biografen Paul Henry Lang, der gesagt hat über Solomon, dass es ein Stück, bei dem Händel auf seinem Schiff so viele Segel setzt, so gerade eben, dass es nicht untergeht. Also das finde ich bemerkenswert. Ein sehr, sehr schöner Satz. Das heißt, Händel bietet in Solomon unfassbar viel. Also das heißt von Arien, von Rezitativen, von Duetten, von wuchtigen Chören, von kontemplativen Passagen. Also er zieht eigentlich alle Register.
Die dicke, fette Performance.
Es ist das, wie man sich's größer und opulenter eigentlich nicht wünschen kann. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass Solomon nicht so eine stringente Handlung bietet, wie in vielen Opern oder gerade auch bei Tamerlano, wo wir gerade drüber gesprochen haben.
Wobei, über die Stringenz kann man auch ab und zu ja, ins Rätseln geraten, die ist auch nicht immer da.
Vor allen Dingen, wenn der Höhepunkt erreicht ist. Es gibt nicht wenige Händel-Forscher, die sagen, dass Händel ab da, wo die Klimax eigentlich erreicht ist und dann eigentlich der Konflikt, um den es immer geht, gelöst ist, er, sagen wir mal, nicht gerade das Interesse an seinem Stück verliert, aber dann doch, sagen wir mal, überschaubarer und geradliniger das Stück zu Ende bringt, als es in der Entstehung und Entwicklung bis zur Klimax eben der Fall ist. Also will heißen, wir haben eine Sammlung eigentlich von mehreren Situationen und mehreren Stationen.
Episoden quasi.
Episoden, die es bei Solomon gibt, die man nachlesen kann natürlich, die man kennt, bis hin zu diesem, und das wird auch in dem Vortrag natürlich beleuchtet werden, in dieser berühmten Szene, die man kennt, wo dieses Wort vom salomonischen Urteil ja auch herkommt. Mit den beiden Frauen, die beide behaupten, das Kind sei ihrs. Und dann kommt dieses salomonische Urteil, wir teilen das Kind mit dem Schwert. Und die Mutter sagt, auf gar keinen Fall soll mein geliebtes Kind getötet werden, dann gibt es lieber der anderen. Und die andere sagt eben, ja prima, wunderbar, ist fair, ist redlich, jeder die Hälfte. Und jetzt ist wieder spannend, wie macht Händel das? Also wie bildet er die beiden Figuren ab? Wie porträtiert er musikalisch die Mutter? Mit Wärme, mit Hingabe, mit Liebe? Mit welchem musikalischen Ausdruck zeichnet er diese Figur? Und wie macht er das mit der Frau, die eben nicht die Mutter ist? Da klingt die Musik kühler, spröder, weniger intensiv. Und diese Unterschiede behandelt Händel meisterlich und eigentlich selten so ja, erlebbar und so unmittelbar wie in dieser Szene. Was wir auch anschauen werden, ist der Beginn des dritten Aktes mit The Arrival of the Queen of Sheba. Also die Ankunft der Königin von Saba. Das ist so populär geworden und hat natürlich auch eine Grandezza gewissermaßen und eine Eleganz, die bestechend ist. Wir werden zwei Varianten hören. Einmal das Original. Ich werde zeigen. Das spricht eigentlich schon für sich. Das ist also wunderbar. Und dann eben aufgrund dieser Popularität, die dieses Stück hatte, werde ich es zeigen in einer Variante von The Fairer Sex. Das ist ein Ensemble, was nur mit Saxophonen spielt und die spielen für vier Saxophone eine Bearbeitung von diesem Stück. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das Publikum wird merken, dass die Musik, egal in welcher Bearbeitung sie das aufführen, immer bestehen bleibt. Es wird großen Spaß machen.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Es ist aber auch eine hinreißende Hymne.
Ja, das ist
ja, ist einfach tolle Mucke, ja, wie ja, man so sagen ja, würde. Ja,
ja. Ja, ja.
Besondere Konzerterlebnisse, das Stichwort hatten wir ja schon, wenn Sie jetzt so einen Blick werfen auf das, was sich alles musikalisch zum Beispiel in der Aula abspielt. Oder an anderen prachtvollen Konzertorten.
Ja, es wird um ein paar Dinge gehen, die, sagen wir, ein bisschen zu tun haben, vielleicht mit einem musikhistorischen Kontext. Also es wird ein Konzert geben, wo zum Beispiel eine ganze Suite oder andere Einzelstücke von Marin Marais aufgeführt werden, dem französischen Großmeister des 17. Jahrhunderts, der ja von Lully protegiert war und am Hof von Ludwig dem 14. gespielt hat. Da wird eine Suite erklingen. Das wird Gelegenheit geben, einfach noch mal ein bisschen was zu sagen über höfische Suiten. Also wie die aufgebaut sind, wie die strukturiert sind. Also dass man da noch mal etwas näher hinschaut und dann natürlich auch ein paar Stücke ebenfalls von Marais oder eins davon gewissermaßen ein spanisches Abbild. Also weil die Leute damals natürlich auch neugierig waren, wie in anderen Ländern gespielt worden ist oder sie auch nur eine Vorstellung davon entwickelt haben, wie das denn da möglicherweise vor sich gegangen ist. Das gibt es also schon in der Barockzeit, dass man da spanische Klänge versucht abzubilden. Also um sowas werden wir uns kümmern. Dann natürlich nochmal zur Oper. Es werden ausgewählte Arien in einigen Konzerten zur Aufführung kommen. Und da wird mir Gelegenheit geben, zu zeigen, was der Unterschied ist zwischen der Aufführung eines Originals, also so wie es mit italienischem Text ist, mit einer Stimmlage, für die es gedacht ist, oder was passiert, wenn man das in der Übersetzung musiziert. Also in der deutschen Übersetzung eines italienischen Textes in einer Stimmlage, die vielleicht dafür gar nicht gedacht war. Also wir werden Arien hören aus Julius Caesar, die werden wir vergleichen, und eine aus Xerxes, also zwei renommierte Händel-Opern. Und da wird es dann darum gehen, einfach zu zeigen, welche enormen Auswirkungen das hat, je nachdem, in welcher Sprache man aufführt und in welcher Stimmlage man aufführt und ob man, vorhin nochmal Stichwort Da Capo Arie, den ersten Teil, wenn er wiederholt wird, jetzt verziert oder nicht.
Technische, in Anführungszeichen, Details, die mal sich heranzuzoomen.
Ganz genau. Und wir werden in einem Fall uns auch nochmal kümmern. Und das wird sicher, Sie sagten es, besondere Konzerterlebnisse werden wir genießen können, sage ich jetzt schon voraus. Ein Concerto Grosso von Arcangelo Corelli. Da wird La Follia aufgeführt. Genau. Das ist das berühmte Variationswerk, was wir von ihm haben. Das ist das letzte Stück dieser Sammlung von Opus 5. Das 12. Stück. Und da haben wir dieses spannende Phänomen, dass eigentlich wie viel, viel später Karl-Heinz Stockhausen in einem völlig anderen Zusammenhang mal gesagt wird, es ist eigentlich immer dasselbe und nie dasselbe. Das heißt, sie haben einen Rahmen, einen musikalischen Rahmen, einen harmonischen Rahmen, den sie aber immer wieder mit anderen musikalischen Mitteln füllen können, sodass über Triolenbildung, über Bogenführung, über dynamische Schattierungen, über Triller und sonstige Ornamente einfach die Musik immer wieder einen anderen Ausdruck bekommt. Aber so, dass sie das Gefühl haben, es ist ihnen immer wieder vertraut, was sie über 8 Takte jetzt schon mal gerade kennengelernt haben und dann aber doch wieder anders erscheint.
Das heißt, sie beziehen sich jetzt nicht zwangsläufig auf besondere Konzerte wie den Abend mit Anne Heidenberg oder das Konzert mit Nicholas McGeagan.
Ja, natürlich wird das zur Sprache kommen, das ist selbstverständlich, aber wir werden aus diesen Programmen einzelne Stücke herausnehmen und uns anschauen und unser Augen- und Ohrenmerk darauf richten, was innerhalb dieses besonderen Konzertes noch sehr augenfällig ist.
Es gibt ja sehr viele Ausflüge Richtung Bella Italia.
Ja.
Es mutet fast wie so ein kleiner Schwerpunkt an im gesamten Konzertprogramm, dass also ganz viele italienische Komponisten ihre Werke herbeizitiert werden. Also auch die Verbindung Händel nach Italien, die ja seinen Stil in wunderbarer Weise mitgeprägt hat, vielleicht sogar mehr als jetzt der französische Stil.
Ja, also bei Händel ist ja so, dass er relativ früh in jungen Jahren in Italien war und da gelernt hat und ja, die wichtige Station in seinem Leben war, ganz ohne Frage, bevor er dann schließlich nach kurzem Aufenthalt in Deutschland dann endgültig nach England gegangen ist. Aber diese italienischen Einflüsse spielen natürlich immer eine Rolle und natürlich, wenn man das weiß, dass die Franzosen ja lange gehadert haben und gekämpft haben mit den italienischen Einflüssen, also bei Ludwig dem 14. und bei Lully und eben auch bei Marin Marais, bei Campra, war immer die Frage, wie kann man denn das Italienische in der Musik, also die Oper war ja gerade entstanden oder ein paar Jahrzehnten im Gang und sehr erfolgreich, wie kann man denn das auf die französische Musik übertragen? Und sie haben sich lange sehr schwer damit getan. Daran sieht man aber, wie international diese Musik verflochten war. Es gab diesen italienischen Stil, von dem Sie sprechen und wo auch der rote Faden hier in diesem Programm natürlich immer zu sehen ist. Und gleichzeitig merkt man, wie internationalisiert die Musik geworden ist. Also Einflüsse in Deutschland, in England, wo Händel später dann eher gearbeitet hat, wie das alles ineinander geht. Und dass da einzelne Stücke besonders hervorstechen und wo man sehr viel dran sehen und hören kann, das werden wir versuchen aufzuzeigen.
Ist ja ein bisschen auch das kosmopolitische Moment in der Musik. Die schert sich weder über Zäune, Ländergrenzen noch irgendwelche nationalen, nationalistischen Eigenheiten. Die Töne treiben, was sie wollen, die Melodien auch, kriegen dann eine andere Einfärbung oder einen anderen Charakter, aber wie gesagt, die hüpfen und springen irgendwo zwischen Mitteleuropa und JWD.
Ja, ja.
Und man staunt immer wieder, was da möglich ist an Variation und an Facetten.
Ja, das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch noch, was gattungsspezifisch interessant ist. Also die Italiener haben natürlich, sagen wir mal, eine herausragende Stellung bei zum Beispiel Violinmusik. Es ist völlig klar, in einem Land, wo jetzt Stradivari oder Guarneri oder wo die großen Violinmeister gelebt haben und sagen wir mal auch Einfluss ausgeübt haben auf andere, dass da anders musiziert wird als jetzt in den Nachbarländern, die erst noch davon später lernen und profitieren und ihre eigenen Spezialitäten entwickeln, das versteht sich eigentlich von selbst. Und da werden wir auch darauf achten und hören, was es da an Besonderheiten gibt.
Und dann singt die Violine eben auch am französischen Hof.
Ja.
Die Sterne arbeiten.
Ja, ganz genau.
Wenn Sie jetzt in die Region ausschwärmen und den Blick auf das eine oder andere besondere Kammerkonzert werfen, an welche Preziosen denken Sie dabei? Oder was hat Sie da besonders interessiert und auch entzückt in der Kombination? Sei es, dass man William Byrd mit Vogelgesängen folgt oder die Trio-Musik nochmal genauer betrachtet oder hier das Prélude jetzt mit auch einer internationalen Korrespondenz. Da gibt es ja unglaublich viele schöne Begegnungen bis hin zu Händels Playlist. Da sind wir dann bei kleinen Favorites.
Ja.
Also Favorites und Preziosen. Was möchten Sie da erzählen?
Mir sind natürlich bei all dem, was Sie gerade genannt haben, natürlich immer mehrere Optionen zur Verfügung.
Also, wobei, die Qual der Wahl auch.
Die Qual der Wahl. Also was natürlich sehr interessant ist, das ist hier, was die Regionalkonzerte angeht, ist das Konzert in Herzberg mit dem Titel Jesu meine Freude, wo wir natürlich, also eine der berühmtesten, wenn nicht die berühmteste Bach-Motette ist und wo natürlich hier auch nochmal auch im Heft selbst schon angesprochen wird, auf diesen Chor Gute Nacht. O Wesen, also der wirklich so sphärisch daherkommt durch diesen ausgedünnten Klang, also extrem verknappt, und das ist ein Ensemble mit Anachronia, also was wirklich sehr empfehlenswert ist. Das wird sicher zur Sprache kommen, genauso in Hanmünden im Welfenschloss die Arien ohne Worte. Also das ist natürlich was, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, über die internationalisierte Musik, die im Barock schon zu finden ist, mit deutscher Musik, mit italienischer Musik. Und da wird man ohne Probleme feststellen können, wie stark die Einflüsse gegenseitig waren und wie unterschiedlich so Komponisten wie jetzt Telemann, der ja auf der Kippe steht zwischen spätem Barock und Vorklassik, wie da eine musikalische Sprache sich neu findet. Und das wird interessant sein, da nochmal die Ohren zu spitzen.
Es gibt ja auch einen ganz unterhaltsamen Abstecher auf die britischen Inseln, im weitesten Sinne keltisch. Kurios.
Also da darf man gespannt sein, wie da Verknüpfungen vonstatten gehen. Übrigens auch, also bei Keltisch Kurios natürlich, also wie klassische, in An- und Abführung klassische Formen sich mit folkloristischen musikalischen Elementen, mit traditionellen, einfachen, simplifizierten Liedformen, wie die eine Verbindung eingehen. Und natürlich nicht zu vergessen, auch eine über lange Jahrhunderte hochgeschätzte Disziplin, nämlich die Improvisation, die auch heute natürlich an Universitäten, an Hochschulen, Gott sei Dank, immer noch gelehrt wird. Das ist eine hohe Kunst. Diese Improvisation wird ja auch Platz finden in einigen Konzerten, wo man einfach sehen kann, auf welche Weise ein bestimmter musikalischer Gehalt verändert werden kann, erweitert werden kann, wo Dinge nicht vorhersehbar sind, die man aufführt, was Improvisation insgesamt eben bedeutet.
Und jede Komposition ist auch eine Verdichtung von Lebens- und Welterfahrung.
Ja.
Also so gesehen, wenn man dann die Wundertüte aufmacht, wird man alle möglichen Schattierungen und Facetten darin entdecken. Die eine oder andere spricht einen an, entzückt einen, wieder andere.
Ja. Also es ist natürlich wie im richtigen Leben, hätte ich fast gesagt, dass wenn Sie sich mit einer bestimmten Person treffen und sich unterhalten, wissen Sie fast immer, also wenn Sie sie kennen, mit wem Sie es jetzt zu tun haben, und Sie wissen im Ungefähren, was diese Person so sagen wird. Aber Sie wissen nie, wie genau es vonstatten wird. Wie wird der Satz sein? Wie werden die Pausen sein? Wie wird das Thema sein? Gibt es noch eine Randbemerkung und so weiter? Das heißt, bei der Improvisation wissen Sie im Großen und Ganzen eigentlich auch, was passiert, aber was konkret vonstatten geht, weiß der, der es spielt, oder die, die spielen, wissen Sie häufig selbst noch gar nicht. Aber Sie verfügen über einen großen Fundus musikalischer Ausdrucksfähigkeit und werden daraus schöpfen.
Das macht ja so einen Abend dann auch zu einer Entdeckungsreise.
Unbedingt,
ja? Das
unbedingt.
Das sind vertraute, in Anführungszeichen, Klänge, und trotzdem bekommt man immer wieder das Gefühl, jetzt auf Neuland unterwegs zu sein.
Ja, genau. Also es ist so, dass natürlich bei Improvisation, wissen Sie, wie gesagt, nicht, was passiert, wenn Sie keine fixierten Vorbilder, also wenn Sie keine Noten haben zum Beispiel. Wir hatten vorhin gesprochen von La Follia, von Corelli, das ist im Prinzip auch Improvisation, nur aufgeschrieben. Ja, sie haben ein Thema, über das wird fantasiert, und so ist es bei einer freien Improvisation natürlich erst recht, dass sie nichts aufgeschrieben haben und einfach wissen müssen, ja, was genau will ich denn jetzt spielen und was will ich jetzt genau in dieser Sekunde spielen, und habe es idealerweise nicht vorbereitet und vertraue auf meine Eingebung.
Da würde ich den Ball jetzt auf dem Publikum zuspielen und sagen, ja, dann schnür dein Bündel, ja, und improvisiere jetzt mal gedanklich, emotional, das klingt spannend oder das kenne ich jetzt gar nicht oder das habe ich schon zigmal gehört, aber vielleicht klingt es jetzt ganz anders. Also mit diesem Improvisationsgedanken,
ja,
auf Wanderschaft zu gehen, wenn man sich jetzt für bestimmte Konzerte entscheidet.
Ja, und gewissermaßen im weiteren Sinne auch unsere Wahrnehmung zu schärfen und einfach auch in sich hineinzuhören, was passiert mit mir, wie geht es mir, wo spricht mich das an, welche Antennen muss ich ausfahren, damit mich die Musik ganz anders erreicht, als ich bisher gedacht habe, dass sie es könnte. Das sind große Entdeckungsreisen, wenn Sie so wollen. Und ich bin ganz froh, dass es dieses Programm gibt mit diesen Facetten. Ich freue mich drauf.